Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon. Mussten Sie schon einmal flüchten? Ob aus einem Land in ein anderes oder einfach aus einer Stadt in eine andere? Hat Ihnen jemand geholfen in Ihrer Not? Kennen Sie jemanden, der flüchten musste persönlich? Konnten Sie helfen? Besonders dann, wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, können Sie vermutlich besonders gut nachvollziehen, wie es jemandem geht, der auf der Flucht ist. Falls Sie Christ sind und damit in ganz besonderer Weise dem Gebot der Nächstenliebe verpflichtet, stellt sich die Frage, wie gehen Sie als Christ mit Asylsuchenden um? Vertrieben sein ist eine schreckliche, aber auch eine urchristliche Erfahrung. Und seit den Anfängen des Christentums gibt es bis heute verfolgte Christen. Denn bereits die heilige Familie war mit dem Jesuskind auf der Flucht. Spätestens seit den letzten Monaten, in denen viele, oft muslimische Flüchtlinge nach Europa und besonders auch nach Deutschland kommen, kann niemand mehr verdrängen, wie viele Menschen weltweit auf der Flucht sind, vor Krieg, Terror, Armut und vielem mehr. Die Medien sind voll davon. Man kann wegsehen, umschalten oder auch persönlich helfen, oder Geld spenden, oder ebenso auf viele weitere Weisen darauf reagieren. Und in dieser Sendung beleuchten wir gleich zu Beginn ein herausragendes Beispiel spezifisch christlicher Hinwendung zu den Flüchtlingen, vor allem auch gegenüber anders- oder nichtgläubigen Flüchtlingen. So liegt der Titel der heutigen Sendung im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb sehr nahe. Auf der Flucht Jesus begegnen. Und dazu ist mir gleich zum Sendungsbeginn der evangelisch-lutherische Pfarrer Dr. Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz zugeschaltet, der den Auftrag Christi, allen das Evangelium zu verkünden, in der gegenwärtigen Notsituation tugendhaft umsetzt und mit Hilfe von Übersetzern Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern von Jesus erzählt und in dessen Gemeinde bereits über 600 ehemalige Muslime getauft wurden. Herr Dr. Martens, herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Dr. Martens, als ich von dieser großen Zahl an in Ihrer Gemeinde konvertierten Muslimen erfuhr, drängte sich mir gleichsam eine Frage ganz besonders auf. Man hört ja über so manche Ursprungsländer einiger Muslime, dass es dort verboten sei, zu anderen Religionen zu konvertieren. Haben da nicht auch hier in Deutschland noch einige muslimische Flüchtlinge dann Angst zu konvertieren und deswegen zum Beispiel von anderen aus Ihrer Gruppe, die jetzt nicht konvertieren, in irgendeiner Weise behelligt zu werden? Eine Taufe ist ja schließlich öffentlich und alle kriegen es mit, oder?
Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir ganz, ganz massiv hier in unserer Arbeit zu tun haben, dass viele unserer Gemeindeglieder oder Taufbewerber in den Heimen, in denen sie leben, von muslimischen Flüchtlingen bedroht und angegriffen werden. Das ist tatsächlich ein Problem, einmal ganz abgesehen davon, dass sie natürlich dann auch in ihrer Heimat oftmals große Schwierigkeiten haben, bis dahin, dass dann eben Eltern und Familie den Kontakt zu ihnen abbrechen oder ihnen mit dem Tode drohen, wenn sie hören, dass sie getauft werden.
Und was gibt diesen Flüchtlingen dann den Mut und die Überzeugung, da dann trotzdem weiter Christ zu bleiben?
Wer die gute Botschaft von Jesus Christus einmal in sein Herz geschlossen hat, der kann gar nicht anders, als so zu reagieren, dass er dann auch dabei bleiben will und sich zu Jesus Christus bekennt.
Erzählen Sie doch mal, Herr Dr. Martens, wie kam es hier eigentlich dazu, so viele Flüchtlinge zu taufen? Klopften die einfach an Ihre Türe nach dem Motto, wir wollen jetzt Jesus Christus kennenlernen, machen Sie uns doch mal christlich? Oder wie kam das jetzt dazu?
Es ist tatsächlich so, dass die Leute bei mir mehr oder weniger vor der Tür gestanden haben. Es ging einmal ganz klein los, dass zwei iranische Christen, die in unserer Schwestergemeinde in Leipzig getauft worden waren, in unsere Gemeinde kamen. Es blieb lange Zeit dieser kleine Kern. Dann kamen die nächsten einmal dazu. Ich habe vor 4 Jahren zum ersten Mal einen jungen ehemaligen Muslim getauft. Und dann sind es tatsächlich unsere Leute selber gewesen, die eine nach dem anderen eingeladen haben und gleichsam nach dem Schneeballprinzip lädt jetzt weiter jeder den nächsten ein, sodass ich tatsächlich kaum irgendwie herauskomme in die Heime, weil die Leute immer schon gleich bei uns stehen.
Und wie läuft das Christwerden in Ihrer Berliner Gemeinde dann ab, Herr Dr. Martens? Haben Sie da eine spezielle Methode, gleichsam einen Plan, um zur Taufe hinzuführen?
Ja, es ist so, dass wir natürlich auch feste Kurse haben. Es ist so, dass nicht wenige derer, die zu uns kommen, schon vorher Christen waren, heimlich Christen waren, zum Beispiel im Iran, wo es eine ganz, ganz große Hauskirchenbewegung gibt, wo die oftmals auch schon erstaunlich gut über den christlichen Glauben informiert sind. Nichtsdestotrotz sagen wir, dass alle, die noch nicht getauft sind, eben tatsächlich einen 3-monatigen Intensivtaufkurs mitmachen. In dieser Zeit erwarte ich eben nicht nur, dass sie an diesem Taufkurs teilnehmen, sondern dass sie natürlich auch ansonsten am Gemeindeleben, an den Gottesdiensten und so weiter teilnehmen. Am Ende dieses Kurses ist dann eine Prüfung für alle, bei der wir noch einmal sehr genau uns dessen vergewissern, dass sie es wirklich mit dem christlichen Glauben ernst meinen und dass sie tatsächlich aus geistlichen Motiven zum christlichen Glauben übertreten und dass sie auch die Grundkenntnisse des christlichen Glaubens haben. Und wenn wir uns davon überzeugt haben und ich auch festgestellt habe, dass sie ansonsten auch wirklich in der Gemeinde aktiv sind, dann taufe ich sie am Ende.
Sie haben jetzt den Iran angesprochen und es überrascht mich, dass dort auch christliche Hausgemeinden vorhanden sind. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die dann im Verborgenen? Ist es da auch erlaubt, sowas zu betreiben?
All dies geschieht im Verborgenen. Die armenisch-orthodoxe Kirche, die darf öffentlich ihre Gottesdienste abhalten, allerdings auch nicht auf Farsi. Und es ist ihr verboten, dass Perser an diesem Gottesdienst teilnehmen oder überhaupt da irgendwie reinkommen bei ihnen. Das bedeutet, wer also Perser ist und nicht zu dieser armenischen Minderheit gehört, der hat keine Chance im Iran, sich öffentlich taufen zu lassen oder auch nur öffentlich einen Gottesdienst zu besuchen. Und darum treffen sich diese Hauskirchen alle im Verborgenen und müssen immer damit rechnen, dass die Geheimpolizei sie entdeckt und dass sie dann auch verhaftet und misshandelt werden, wenn nicht noch Schlimmeres mit ihnen passiert. Und das ist auch genau ein wesentlicher Grund, weshalb Menschen in unsere Gemeinde kommen, dass sie nämlich in solch einer Hausgemeinde waren, dass die Geheimpolizei das entdeckt hat. Einige wurden verhaftet, der Rest konnte fliehen und die kommen dann eben tatsächlich zu uns. Natürlich kann man immer bei solchen Geheimtreffen jetzt nicht mit offiziellen Zahlen arbeiten, aber es gibt sehr seriöse Schätzungen, dass man davon ausgeht, dass mittlerweile zwischen 500.000 und 1 Million heimlicher Christen sich in solchen Hausgemeinden im Iran treffen.
Und das heißt, die Muslime, die ehemaligen Muslime, die sie dann taufen konnten in ihrer Gemeinde, sind hauptsächlich schon sozusagen verdeckte Christen im Iran gewesen? Oder waren das auch Muslime, die bis zu ihrer Ankunft hier in Deutschland noch gar nichts von Christus groß gehört haben?
Es ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Also wir haben tatsächlich eben schon diejenigen, die schon vorher sich dem christlichen Glauben zugewandt haben. Dann haben wir unter den Iranern nicht wenige, die sich zwar schon sehr bewusst vom Islam abgewandt haben und darum auch geflohen sind, die aber hier in Deutschland erstmal angeben, ich habe keine Religion, wir wollen überhaupt nichts mehr von Religion wissen und die dann ganz überrascht sind, wenn sie dann den christlichen Glauben als Alternative zum Islam kennenlernen und tatsächlich merken, dass das ja jetzt nicht dasselbe in Grün ist, sondern tatsächlich etwas ganz, ganz anderes. Dann haben wir natürlich gerade auch unter den Afghanen nicht wenige, die vorher tatsächlich auch überzeugte Muslime waren, die aber auch aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie auch mit dem Islam in ihrer Heimat gemacht haben, zumindest irgendwie dann doch auch offen waren für das Evangelium, wobei es für die Afghanen dann noch ein viel, viel größerer Schritt ist, sich offiziell vom Islam abzuwenden und Christen zu werden. Aber wenn die diesen Schritt gehen, da machen sie das mit ganz, ganz besonderer Überzeugung.
Sie hören Leon Bichler auf Radio Horeb bei dem Grundkurs des Glaubens. Heute bin ich im Gespräch mit dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Dr. Gottfried Martens, in dessen Pfarrei in Berlin-Steglitz schon über 600 Muslime getauft wurden. Herr Dr. Martens, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Flüchtlinge kommen aus verschiedensten sozialen und religiösen Kontexten in Ihre Berliner Gemeinde. Manche haben schon was von Jesus gehört, manche noch nicht so richtig. Kann man abschätzen, was der Großteil der Flüchtlinge über Jesus schon weiß? Denken die meisten da einfach, er sei ein Prophet? Oder was wissen die schon über den Inhalt der Evangelien?
Wie gesagt, das hängt sehr davon ab, ob sie schon Kontakte zu den Hausgemeinden hatten. Für viele ist es tatsächlich so, dass sie, also gerade wenn sie aus dem Iran kommen, auch gar nicht so viele inhaltliche Kenntnisse selbst über ihren eigenen früheren muslimischen Glauben hatten. Da ist es tatsächlich so, dass sie natürlich irgendwelche vagen Vorstellungen über Jesus aus dem Koran vielleicht hatten, aber insgesamt ist die religiöse Bildung da auch nur nicht so ausgeprägt nach meinem Eindruck, wie ich das wahrgenommen habe. Vor allen Dingen aber ist es ihnen eben etwas völlig Neues zu erfahren, dass es nicht im Glauben darum geht, dass wir etwas tun müssen im Sinne von allen möglichen Gesetzesvorschriften, die wir einhalten müssen, um in den Himmel zu kommen, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass Gott sich uns in Jesus Christus gnädig zuwendet und uns beschenkt. Und gerade das ist für sie eben eine unglaubliche Entdeckung, zu erfahren, dass Jesus derjenige ist, der sich für uns am Kreuz in den Tod gibt und der gerade nicht von uns verlangt, sondern schenkt zunächst einmal. Und das bewegt diese Menschen ungeheuer, wenn sie gerade auch die Botschaft von dem Kreuz Jesu vernehmen.
Sie haben schon angesprochen, dass viele Flüchtlinge aus dem Iran und aus Afghanistan zu Ihnen kommen. Wie ist das Verhältnis von der Menge her? Kommen auch einige Syrer? Und wie verstehen sich diese ganzen Flüchtlinge aus den verschiedenen Ländern untereinander bei Ihnen in Ihrer Gemeinde?
Das mit dem Verstehen muss man zunächst einmal ganz wörtlich nehmen. Wir sind natürlich erst einmal eine farsi-sprachig deutschsprachige Gemeinde, wobei das afghanische Dari als ein Farsi-Dialekt da keine größeren Kommunikationsschwierigkeiten macht. Wir haben bisher eben relativ wenig arabischsprachige Menschen in unserer Gemeinde. Das ist ja nun eine völlig andere Sprache und da habe ich im Augenblick tatsächlich noch Probleme, da geeignete Dolmetscher zu finden. Darum ist es tatsächlich zum allergrößten Teil so, dass wir Menschen aus dem Iran und Afghanistan bei uns haben. Ich habe aber auch schon einige Syrer bei uns getauft und in letzter Zeit kommen jetzt auch eine ganze Reihe von kurdischsprachigen Menschen zu uns, sodass ich gerade jetzt in der vergangenen Woche angefangen habe zu überlegen, ob wir jetzt auch einen kurdischsprachigen Taufkurs starten.
Also an dieser Stelle dann auch der, wie ich raushöre, indirekte Aufruf, dass sich vielleicht auch gerade arabischsprachige Dolmetscher bei Ihnen melden möchten, oder?
Jedenfalls wäre das durchaus für uns auch eine Hilfe, wenn wir auch da Menschen bekommen könnten. Wobei wir eben gleichzeitig auch sagen müssen, wir können manches auch nur begrenzt leisten. Wir haben also auch jetzt unseren Gottesdienst natürlich mit farsisprachigen Elementen immer wieder. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es noch in sehr viele andere Sprachen hineingeht, weil wir da tatsächlich dann auch einfach soziologisch an bestimmte Grenzen kommen. Aber wir sind natürlich für alle offen und wir freuen uns über jeden, der kommt, ganz gleich, welche Sprache er denn auch spricht.
Herr Pfarrer Dr. Martens, ich habe mal gehört, es gäbe die Möglichkeit, dass muslimische Flüchtlinge die Konvertierung vielleicht auch nutzen könnten, um leichter Asyl zu bekommen. Aber spielt die Religionszugehörigkeit denn überhaupt eine Rolle bei einem Asylantrag in Deutschland? Und falls ja, denken Sie, manche könnten das dann echt gezielt ausnutzen?
Ja, diese Frage wird mir natürlich immer und immer wieder gestellt und sie ist auch berechtigt. Wir müssen darauf natürlich selber auch achten. Es ist nicht so, dass jetzt die Vorlage eines Taufscheins eine Asylberechtigung hier in Deutschland bedeutet. Was allerdings in der Tat richtig ist, wenn das Bundesamt sich davon überzeugen kann, dass eine Person so konvertiert ist zum christlichen Glauben, dass dieser Glaube die ganze Persönlichkeit dieses Menschen prägt, dann haben sie in der Tat einen weiteren Asylgrund, der dann auch in aller Regel anerkannt wird. Aber das wird sehr, sehr kritisch vom Bundesamt überprüft. Das wird aber zuvor auch von uns natürlich schon auch sehr genau überprüft, dass wir zusehen, dass wirklich nur Menschen bei uns getauft werden, die aus geistlichen Motiven sich taufen lassen. Ich denke aber aus drei Gründen, dass wir doch sagen können, dass die Menschen, die bei uns sind, diese Kriterien auch erfüllen. Zum einen, wie gesagt, sind viele unserer Gemeindeglieder schon Menschen, die um des Glaubens willen geflohen sind und die nicht erst das jetzt hier plötzlich als Asylgrund entdecken. Das zweite ist, dass wir, wie gesagt, dann nach dem Taufunterricht auch noch einmal Prüfungen vornehmen und genau uns jeden angucken, aus welchem Motiv er sich taufen lässt. Und das dritte Argument ist, dass auch nach einer Anerkennung als Asylberechtigter doch über 90% unserer Gemeindeglieder weiter hier aktiv bleiben. Wenn sie das tatsächlich nur ausnutzen würden, dann könnten sie ja anschließend wieder verschwinden. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass das mal in einem Einzelfall passiert, aber die ganz, ganz breite Masse derer, die bei uns sind, die kommen tatsächlich aus ganz ernsthaften Motiven.
Sie haben gerade gesagt, dass das Bundesamt durchaus die Christentumszugehörigkeit als Asylgrund ansieht. Warum ist es so? Weil die dann, wenn sie in ihre Ursprungsländer zurück müssten, zusätzlicher Verfolgung ausgesetzt werden oder warum?
Ja, genau. Also wer natürlich als Muslim konvertiert zum christlichen Glauben, der muss wissen, dass sowohl in Afghanistan als auch im Iran darauf ganz offiziell in der Gesetzgebung die Todesstrafe steht. Nun ist es nicht unbedingt so, dass diese Staaten direkt dieses Gesetz immer anwenden, aber man muss zumindest mit Gefängnis rechnen. Oder in Afghanistan wird das dann eben im Rahmen der Großfamilie oder des Dorfes dann gleich geregelt, dass die Leute dann getötet werden. Insofern besteht tatsächlich Gefahr an Leib und Leben für konvertierte Christen sowohl im Iran als auch in Afghanistan. Und das wird dankenswerterweise hier in Deutschland als Asylgrund anerkannt. Es gibt andere Länder in Europa, die das leider nicht tun.
Und das heißt, wenn hier jemand zum Christentum konvertiert ist, kommt er eigentlich auch gar nicht mehr auf die Idee, in diese Länder zurückzugehen, oder? Obwohl er vielleicht schon gerne wieder in die Heimat würde, aber es ist schlicht zu gefährlich.
Ja, das Heimweh bei den Menschen ist groß. Wer Flüchtling ist, der macht das niemals aus Spaß, sondern einfach, weil er tatsächlich mit seinem Leben bedroht ist. Und insofern haben Sie ein großes Heimweh, gerade auch, weil ja Ihre Familien da noch sind. Und wenn Sie dann mitbekommen, dass die Eltern krank werden und so, das ist dann also für unsere Leute schon sehr, sehr hart. Es gibt auch Einzelne, die immer wieder mal überlegen, ob es nicht ihr Auftrag ist, tatsächlich in die Heimat zurückzukehren und dort im Untergrund das Evangelium zu predigen. Aber das ist schon sehr, sehr gefährlich, sodass ich selber da nun nicht unbedingt dazu ermutigen kann. Wenn das dann jemand am Ende doch macht, ist es eine Entscheidung. Aber das sind manchmal tatsächlich Überlegungen, die Menschen von bei uns haben, dass sie sagen, vielleicht ist es doch meine Berufung, sogar heimlich in diese Länder wieder zu gehen und da dann wieder tätig zu sein. Es gibt aber auch manche, die zum Beispiel die modernen Medien nutzen, um auf diese Art und Weise auch das Evangelium in ihrer Heimat zu verbreiten.
Für Sie ist Leon Bichler im Münchner Studio von Radio Horeb und ich bin heute beim Grundkurs des Glaubens im Gespräch mit dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Dr. Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz, einem engagierten Pfarrer, der die Flüchtlingswelle im Sinne Christi unter Einsatz von viel Zeit und Kraft nutzt, um den Asylanten bei diversen Problemen zur Seite zu stehen und ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Für viele Hörer daher sicherlich gut zu verstehen, dass sich bei so viel christlich gelebter Nächstenliebe schon über 600 Flüchtlinge, überwiegend Muslime, in der Pfarrgemeinde von Pfarrer Martens taufen ließen. Herr Pfarrer Dr. Martens, Sie sind ja evangelisch-lutherischer Pfarrer in Berlin-Steglitz und haben da jobbedingt sicherlich auch ohne der Flüchtlingswelle bereits genug zu tun. Woher nehmen Sie die Zeit für die Flüchtlinge her und wo nehmen Sie auch die Helfer dafür her und das Geld, das sicherlich zusätzlich notwendig wurde?
Ja, mit der Zeit ist es tatsächlich so, dass man einfach tut, was man kann. Also es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile oftmals kaum mehr als 4 Stunden Schlaf noch bekomme, weil einfach die Arbeit so drängend ist und so viele neue Menschen kommen, die einfach Hilfe brauchen. Allein in den letzten 10 Tagen habe ich schon wieder 70 bis 80 neue Taufbewerber bei mir gehabt und der Zustrom reißt ja einfach nicht ab. Die Kraft wird einem ja immer wieder dann von Christus selber geschenkt. Anders wäre das überhaupt nicht möglich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ein ehrenamtliches Mitarbeiterteam hier in der Gemeinde habe. Ich war bis vorletztem Jahr in der St. Mariengemeinde in Zehlendorf und da war diese Steglitzer Gemeinde eigentlich nur ein kleiner Ableger. Und als wir vor 2 Jahren dann hier umgezogen sind nach Steglitz, da habe ich eben auch gesagt, wer von den Einheimischen dazu bereit ist, diese Arbeit zu unterstützen, der möge bitte mitkommen. Und dadurch habe ich tatsächlich sehr engagierte Mitarbeiter gewonnen, die da mit dabei sind. Wir finanzieren alles, was wir machen, nur aufgrund von Spenden. Wir bekommen keinerlei Kirchensteuer oder Ähnliches. Und das Ganze ist einfach ein Glaubenswerk, wo wir immer wieder nur staunen können, dass Menschen dazu bereit sind, ja, aus ganz Deutschland eigentlich diese Arbeit auch finanziell zu unterstützen.
Was mich an dieser Stelle natürlich ganz besonders interessiert, Sie haben von den massenhaften Taufen schon gesprochen. Sind dann da eigentlich auch welche dabei, die danach Pfarrer werden wollen?
Das ist tatsächlich eine Diskussion, die gerade bei uns losgeht. Das Problem ist tatsächlich, dass die Hürden für ein Theologiestudium hier in Deutschland sprachlich ungeheuer hoch sind. Und da müssen wir wirklich zusehen, was wir da möglicherweise für Alternativen schaffen. Ich bin da auch mit unserem Bischof schon im Gespräch, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt gerade neulich einen Menschen zu uns bekommen, der hat 5 Jahre lang in der Türkei als Pastor gearbeitet, bereits bevor er hier hingekommen ist. Nun war das eher so ein Pastor per Selbstentzündung, das entspricht nur nicht so ganz unserem Verständnis vom kirchlichen Amt. Aber immerhin, wir haben durchaus Leute, die schon eine gewisse theologische Vorbildung haben. Wir haben einen anderen, der gerade so ein Fernstudium Theologie macht. Das ist nun alles mehr so aus dem evangelikalen Bereich, also theologisch nochmal ein bisschen anders verortet als in unserer Kirche. Aber nichtsdestotrotz sehen wir die dringende Notwendigkeit, Menschen zu schulen, die tatsächlich dann auch in irgendeiner Art und Weise stärker noch muttersprachlich diese Menschen erreichen können, weil da ein ganz, ganz großes Arbeitsfeld auch in der Zukunft vor uns liegt. Da müssen wir gucken, wie wir das auch theologisch verantwortlich, aber eben auch praktisch umsetzbar in den kommenden Jahren hinbekommen.
Ich habe erfahren, dass Sie in Berlin-Steglitz auch Kirchenasyl gewähren. Was ist es denn genau und warum ist es eigentlich nötig in Berlin?
Kirchenasyl bedeutet, dass wir Menschen in unserer Gemeinde unterbringen, wo sie dann auch die ganze Zeit auf dem Kirchgrundstück bleiben. Wir teilen dies dem Bundesamt auch mit, dass sie wissen, dass die sich hier bei uns aufhalten. Und wir bitten darum, dass diese Menschen nicht in Länder abgeschoben werden, wo ihnen Gefahr an Leib und Leben droht. Es handelt sich jeweils um Christen, die aus verschiedenen Gründen dieses Kirchenasyl bei uns benötigen. Ich hatte eben beispielsweise schon erwähnt, dass Deutschland Muslime, die Christen werden, tatsächlich als asylberechtigt anerkennt. Dies ist in den skandinavischen Ländern zum nicht geringen Teil leider nicht der Fall. Besonders schlimm ist es in Norwegen, wo selbst ganz engagierte Christen nicht als asylberechtigt anerkannt werden, wenn sie frühere Muslime waren, mit haarsträubenden gerichtlichen Begründungen nach dem Motto, sie können doch im Iran oder in Afghanistan wieder Muslime werden, dann passiert ihnen schon nichts. Oder so schlimm sind die iranischen Gefängnisse nun auch nicht und ähnliche Begründungen. Es ist also unfassbar, was gerade Norwegen in dieser Hinsicht macht. Und nun ist es ja so, dass nach dem Dublin-Vertrag eigentlich auch diese Christen, die dann aus Norwegen nach Deutschland fliehen, wieder nach Norwegen rücküberstellt werden müssten. Das muss aber innerhalb von 6 Monaten geschehen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann können sie tatsächlich ihr Asylverfahren hier in Deutschland durchführen. Und da helfen wir eben diesen Christen, die davon bedroht sind, in ihre Heimat nach Iran oder Afghanistan abgeschoben zu werden, dass sie hier in Deutschland bleiben können, wo sie dann in aller Regel keinerlei Probleme haben, auch als asylberechtigt anerkannt zu werden. Andere Fälle sind zum Beispiel Länder wie Bulgarien, wo wir es erlebt haben, dass Menschen schwer gefoltert worden sind als Flüchtlinge in diesem Land und nun sollen sie dahin zurückgeschickt werden. Da sagen wir, das können wir einfach nicht verantworten, dazu zu schauen, dass christliche Geschwister an Leib und Leben bedroht werden durch diese Abschiebepraxis.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon. Heute bin ich im Gespräch mit dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Dr. Gottfried Martens, in dessen Pfarrei in Berlin-Steglitz schon über 600 Muslime getauft wurden. Herr Pfarrer Dr. Martens, Sie haben schon kurz angesprochen, dass Deutschland das Christsein durchaus als Asylgrund für Flüchtlinge anerkennt und insofern gegenüber manch anderen Ländern ja sogar sehr positiv auf die Situation dieser Flüchtlinge eingeht. Trotzdem meine Frage, was würden Sie sich von der Politik wünschen, von der deutschen Politik speziell, wenn Sie in Sachen Flüchtlingspolitik einen Wunsch frei hätten?
Es sind verschiedene Wünsche, die ich hätte. Der eine Wunsch betrifft tatsächlich, dass man endlich mehr sensibel wird für die Situation von christlichen Flüchtlingen in den Asylbewerberheimen. Das ist zunehmend ein ganz, ganz großes Problem, dass sie dort bedroht und schikaniert werden. Und das wird eben auf der politischen Ebene immer noch weitgehend ignoriert, heruntergespielt als bedauerliche Einzelfälle. Oder es wird behauptet, das habe mit religiösen Fragen gar nichts zu tun. Das seien nur irgendwelche allgemeinen Konflikte. Da wünsche ich mir wirklich, dass da gehandelt wird und Christen sehr viel besser geschützt werden als Asylbewerber, als dies im Augenblick der Fall ist. Das andere, was ich mir wünschen würde, ist einfach eine viel größere Nüchternheit, dass man nicht immer mehr dazu übergeht, wie ich das in letzter Zeit wahrnehme, einfach nur im Hinblick auf die Stimmung in der Bevölkerung populistische Äußerungen zu machen. Wir erleben es zum Beispiel im Augenblick, wie unsere afghanischen Gemeindeglieder nun letzte Woche durch die Politik in Angst und Schrecken versetzt worden sind mit der Ankündigung, dass nun verstärkt wieder Afghanen in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Ich kenne natürlich die Geschichten von ihnen, was sie dort schon, bevor sie Christen geworden sind, in ihrer Heimat erlitten haben und dass nun angekündigt wird, dass sie allmählich wieder abgeschoben werden sollen. Da bin ich einfach nur fassungslos. Es geht ja jetzt schon los, dass den Afghanen die Integrationskurse im Unterschied zu Iranern oder Syrern verwehrt werden. Es gibt also Kriegsflüchtlinge erster und zweiter Klasse in Deutschland und darüber bin ich also doch einigermaßen erschüttert. Natürlich müssen wir auch weiter uns darüber Gedanken machen in Zukunft, wie es verhindert werden kann, dass Menschen ihr Leben riskieren müssen, um aus Kriegsgebieten zu flüchten. Was wir im Augenblick jetzt erleben, dass man versucht, immer weiter eine Mauer aufzubauen Richtung Europa. Das bedeutet zwar aus dem Auge, aus dem Sinn, damit werden aber die Probleme nicht gelöst. Mir bereitet es besondere Sorgen, dass man jetzt eben versucht, mit der Türkei einen Vertrag zu schließen, dass tatsächlich alle Flüchtlinge, die über die Türkei kommen, wieder zurückgeschickt werden können aus der EU. Damit schließt man beispielsweise für unsere iranischen Christen, die vor Verfolgung fliehen, das letzte Tor, durch das sie nach Europa kommen können. Und dass Christen nun in der Türkei die Behandlung erfahren, die nötig ist, das wage ich zunehmend zu bezweifeln.
Und was ist dann die Begründung, dass Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern nicht gleich viele Leistungen bekommen?
Man denkt allen Ernstes immer noch in den Kategorien, dass die meisten, die hier hinkämen, angeblich nur angelockt würden vom deutschen Wohlstand. Wer näher mit den Flüchtlingen zu tun hat, der weiß, das ist wirklich überhaupt nicht die Begründung. Und dass man da also jetzt versucht, einfach nur Druck auszuüben, das sind Schikanen, die keinen davon abhalten, hierher nach Deutschland zu kommen und die tatsächlich nur für die Galerie bestimmt sind. Und darüber bin ich sehr traurig, weil das letztlich auch Deutschland schadet, wenn man nicht rechtzeitig anfängt, diese Menschen in einer guten Weise zu integrieren.
Herr Pfarrer Dr. Martens, Sie haben uns Ihre Wünsche an die vor allem deutsche Politik soeben geschildert. Was würden Sie sich von den christlichen Kirchen wünschen? Sie sind ja selbst Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche, und zwar in der Pfarrei Berlin-Steglitz. Aber dennoch, gibt es auch da für Sie Bedarf? Was müsste da getan werden?
Ich habe natürlich nicht den Überblick. Mein Eindruck ist aber doch, dass in ganz vielen Gemeinden eine ganz große Offenheit gegenüber diesen Flüchtlingen herrscht. Und das finde ich wunderbar. Ich halte es allerdings auch für wichtig, dass neben der sozialen, diakonischen Hilfe, die ganz, ganz wichtig ist und die wir ja auch leisten, soweit wir es irgend können, dass daneben das Zeugnis von Jesus Christus nicht verschwiegen wird. Es gibt so viele Menschen, die auf dieses Zeugnis warten und das sollten wir nicht verschämt verschweigen. Es ist immer wichtig, dass wir dieses Zeugnis nicht als Druckmittel einsetzen nach dem Motto, wenn du Hilfe von uns haben willst, musst du erst einmal Christ werden oder dich taufen lassen. Wir sagen das immer wieder den Menschen, wir helfen euch auch, wenn ihr keine Christen werdet. Aber gerade diese Erfahrung der Freiheit, die sie damit machen, bewegt immer wieder dann die Menschen, dass sie tatsächlich sich dann auch von sich aus dem christlichen Glauben zuwenden. Aber verschweigen dürfen wir diese gute Botschaft den Menschen nicht. Sie brauchen sie so dringend.
Herr Pfarrer Dr. Martens, wir erleben ja in den Fußgängerzonen Deutschlands relativ selbstbewusste und auch oft umstrittene Aktionen, bei denen der Koran verteilt wird. Gibt es sowas vergleichbar auch mit Bibeln oder tun die christlichen Kirchen denn genug in Ihren Augen, wie zum Beispiel auch Ihre Pfarrei hier sehr vorbildlich handelt? Gibt es da noch ähnliche Beispiele von christlichen Kirchen, die Ihnen bekannt sind, die zum Beispiel auch so viele Flüchtlinge taufen oder die so auch aktiv sich mit den Flüchtlingen befassen?
In unserer selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche gibt es, Gottlob, viele Gemeinden, die gerade in dieser Hinsicht ähnliche Arbeit leisten, auch wenn zahlenmäßig wir nur mit Abstand die größte Gemeinde in dieser Hinsicht sind. Hier in Berlin gibt es durchaus auch 3, 4 andere Gemeinden, die gerade mit persischen Christen in besonderer Weise arbeiten. Es ist aber durchaus unterschiedlich. Es gibt eben zum Teil leider auch im kirchlichen Bereich eine große Skepsis, ob man tatsächlich Flüchtlinge direkt mit dem christlichen Glauben bekannt machen sollte oder ob das eine Ausnutzung ihrer Situation ist. Ich sehe das nicht, weil ich ja gerade erlebe, dass die Menschen schon von sich aus danach fragen. Und da sollten wir dann tatsächlich auch eben sehr, sehr offen sein, dass wir das jetzt nicht mit irgendwelchen sektiererischen Methoden machen. Das ist völlig klar. Aber dass wir überhaupt ein Gespür dafür haben, jawohl, diese Menschen brauchen diese Botschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Und dessen sollten wir uns auch nicht schämen.
Und wie erleben Sie die Flüchtlinge, die zum Beispiel das erste Mal von Christus und von den Evangelien so richtig gehört haben in ihrer Gemeinde? Wie verändert sich deren Leben und was macht es mit diesen Menschen?
Ich erlebe in einer ganz, ganz elementaren Weise, wie Menschen die Freude des christlichen Glaubens entdecken. Das geht bis hin zu Freudentränen in den Taufunterrichten, wenn sie die ganz elementare christliche Botschaft hören. Man erfährt wieder neu, was für eine Kraft diese Botschaft hat. Wir erleben, wie Menschen, die ansonsten traumatisiert und kaputt hier ankommen, durch diese Botschaft ein ganzes Stück weit auch Heilung erfahren. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes und Beglückendes, was wir hier in unserer Arbeit eben auch erleben dürfen.
Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon bei Radio Horeb und zwar im Grundkurs des Glaubens. Heute bin ich im Gespräch mit dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Dr. Gottfried Martens, in dessen Pfarrei in Berlin-Steglitz schon über 600 Muslime getauft wurden. Herr Pfarrer Dr. Martens, was treibt Sie denn eigentlich persönlich an, sogar große Teile Ihrer Freizeit zu opfern für die Flüchtlinge? Und Sie haben schon gesagt, Sie schlafen oft nur 4 Stunden. Wo kommt so eine starke Motivation her?
Sie kommen zum einen natürlich daher, dass man einfach weiß, dass man im Dienst Christi als sein Diener einfach den Auftrag dazu hat, das Evangelium zu verkündigen. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich von Christus in diesen Dienst gerufen bin, dass ich den natürlich einfach mit großer Freude auch ausübe. Wir haben die beste Botschaft der Welt weiterzusagen. Wie könnte man die verschweigen? Da kann man nur dankbar sein für jede Möglichkeit, sie weiterzureichen. Dazu kommt aber auch einfach, wenn man diese Menschen erlebt und jeden Einzelnen für sich. Es sind so wunderbare Menschen, die zu uns kommen. Da kann man auch von daher gar nicht anders, als sich für sie einzusetzen, wenn man einfach sie persönlich erlebt, auch um ihr Lebensschicksal weiß. Da treten dann die eigenen Befindlichkeiten doch sehr weit zurück im Vergleich zu dem, was diese Menschen durchgemacht haben. Erst recht, wenn man dann sehen kann, dass man ihnen tatsächlich helfen kann, dann ist das auch einfach eine große Freude.
Und in welchem Verhältnis steht da für Sie gerade als Theologe der Verkündigungsauftrag Christi auf der einen Seite und das Gebot der Nächstenliebe auf der anderen Seite? Ist für Sie da das Sozialkaritative wichtiger oder das christlich-theologische Motiv?
Natürlich ist es ganz klar, dass die zentrale Aufgabe immer wieder ist, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Aber beide Dinge hängen so eng miteinander zusammen, dass man da gar nicht jetzt sagen kann, ich muss hier gewichten oder ähnliches. Es ergibt sich ganz automatisch, dass beides Hand in Hand miteinander geht. Aber wichtig ist, dass die Menschen tatsächlich auch immer wieder wahrnehmen, aus welchen Gründen wir das machen. In meiner praktischen Arbeit haben natürlich nun Taufunterricht und Gottesdienst und Seelsorge schon auch zeitlich ein gewisses Übergewicht. Aber die anderen Dinge, bis hin zur Bescheinigung für Ämter und alles mögliche andere, die fallen dann eben nebenbei auch an und nehmen dann letztlich eben doch auch noch einiges an Zeit in Anspruch.
Wie machen Sie das alles vom Personalmanagement her? Wie viele Leute sind Sie da und sind Sie der einzige Pfarrer in Ihrer Pfarrei oder haben Sie da sozusagen noch Hilfspfarrer oder wie stellt man sich das vor, so eine Masse zu bewältigen?
Ja, also wir hatten ja mit dieser Masse eigentlich auch gar nicht gerechnet. Ich bin tatsächlich der einzige Pfarrer und der einzige Hauptamtliche. Wir sind dankbar, dass wir jetzt noch eine Missionsmitarbeiterin aus Finnland dazu bekommen haben, die 7 Jahre lang auch in Afghanistan gelebt hat und fließend Dari spricht, die gerade jetzt im Gespräch mit Gemeindegliedern manches, also auch in diesem seelsorgerlichen Bereich, noch mit abdecken kann. Aber ich bin meine eigene Sekretärin und alles. Also insofern sind wir tatsächlich sehr, sehr knapp aufgestellt, eben weil wir nicht über die Ressourcen der großen Kirchen verfügen. Läuft vieles einfach nur ehrenamtlich. Aber ich bin eben sehr, sehr dankbar dafür, wie sehr sich da auch andere bei uns in der Gemeinde einsetzen und mich in ganz, ganz vielen praktischen Fragen unterstützen.
Pfarrer Dr. Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz hat uns heute unwahrscheinlich lebendige und begeisternde Eindrücke davon geliefert, wie ein christlicher Umgang mit Flüchtlingen aussehen kann. Ganz nach Christi Gebot, seine Nächsten zu lieben und dem Auftrag Jesu entsprechend, allen Menschen die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden, opfert Dr. Martens viel Kraft und Zeit, um den Flüchtlingen in seiner Berliner Pfarrgemeinde zum einen in deren alltäglichen Nöten tatkräftig zur Seite zu stehen und zum anderen bietet er ihnen in ihren jeweiligen Sprachen völlig unkompliziert die Möglichkeit, die neutestamentlichen Überlieferungen von Jesus und dem Christentum kennenzulernen, die die meisten der Flüchtlinge nämlich noch niemals gehört haben oder nur in Untergrundgemeinden heimlich hören durften. Da scheint der erstaunlich klingende Umstand, dass alleine in der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde von Dr. Martens bereits über 600 Muslime zu Christus fanden, gar nicht mehr so erstaunlich. Man müsste eigentlich sogar umgekehrt fragen, warum diese hohen Taufzahlen tendenziell eher eine Ausnahme in den Kirchen Deutschlands zu sein scheinen, angesichts so vieler asylsuchender Menschen hier. Und die meisten hatten auch nie eine Gelegenheit, eine Bibel zu lesen oder zumindest legal zu besitzen. Die Herzen dieser Menschen könnte Jesus mit dem Glauben an ihn nämlich vermutlich viel leichter entzünden, wenn die Flüchtlinge jemanden hätten, der ihnen von Jesus und gerade auch von den die Kultur Europas bis heute noch ganz besonders prägenden Evangelien des Neuen Testaments erzählen würde. Das tun Sie und Ihr Team in Berlin-Steglitz in ganz herausragender Weise, Herr Dr. Martens, und dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns davon zu erzählen und vielleicht den ein oder anderen Hörer auch zu ähnlichem Engagement zu bewegen, danke ich Ihnen von ganzem Herzen.
Es war mir eine große Freude.
Und in wenigen Augenblicken sind wir zurück mit einem ebenfalls sehr interessanten Beitrag zur Flüchtlingssituation. Ulrich Schwab spricht darüber mit dem Buchautoren und Gründer des Gebetshauses Augsburg, Dr. Johannes Hartl. Gleich hier im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Leben mit Gott. Herzlich willkommen zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon. Im ersten Sendungsteil hörten wir spannende Eindrücke vom Pfarrer Dr. Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz, wo er in seiner evangelisch-lutherischen Pfarrei in kürzester Zeit hunderte Flüchtlinge, meist Muslime, taufte. Wenn Sie jetzt erst reingeschaltet haben, dann können Sie den ersten Teil der Sendung sehr gerne auch nochmal hören, indem Sie entweder eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen, und zwar unter der Nummer 08328 921 120, oder indem Sie einfach die Sendung herunterladen, und zwar auf unserer Seite horeb.org. Dort finden Sie bei den Podcasts dann auch beim Grundkurs des Glaubens die heutige Sendung. Und trotz aller Nöte und Ängste, die mit der Flüchtlingssituation verbunden sein mögen, sieht man am Beispiel des Berliner Pastors Dr. Martens, dass die Flüchtlingssituation auch eine Chance, gerade auch für den christlichen Glauben sein kann. Diese Ansicht vertritt auch Dr. Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Er ist jetzt dazu im Gespräch mit Ulrich Schwab.
Der Flüchtlingsstrom und die immer größer werdende Zahl von Menschen, die in unser Land kommen und hier Unterkunft und Lebensunterhalt suchen, bereitet vielen Menschen Sorgen. So macht der Hälfte der Bundesbürger die große Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge Angst. Das hat jetzt eine aktuelle Umfrage ergeben. Demnach fürchtet ein Großteil der Befragten zum Beispiel einen wachsenden Einfluss des Islam in Deutschland. aber auch einen Zulauf bei rechten Parteien. Andererseits, für die Kirche bietet die momentane Situation auch eine große Chance. Das meint Dr. Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses Augsburg. Wir sprechen jetzt mit ihm über Herausforderungen für Christen, aber auch für die Politik angesichts der Flüchtlingskrise in dieser Zeit. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Johannes Hartl.
Hallo, grüß Gott.
Dr. Hartl, wie gesagt, viele sehen mit Angst und Sorge die Herausforderungen durch die Flüchtlingskrise. Teilen Sie diese Sorgen, die laut der Umfrage viele Deutsche heute haben, oder sehen Sie es anders?
Also ich glaube, dass die Politik, die momentan gefahren wird, zu wenig von den Problemen ausgeht oder zu wenig die langfristigen Schwierigkeiten in Blick nimmt. Deswegen verstehe ich Menschen, die sich alleingelassen fühlen von der Politik, ja. Was ich allerdings auch bedenklich finde, ist, immer wo Angst und Sorge überhand nimmt, sieht man leicht nicht mehr die Gestaltungsmöglichkeiten. Und da möchte ich Christen Mut machen, eben nicht nur die Bedenken zu tragen, sondern auch die Chancen zu ergreifen.
Was sind denn die Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie jetzt gerade für Christen sehen?
Also ganz klar, mich erschüttert es, wenn Leiter von christlichen Kirchen, wie wir es von gewissen evangelischen Bischöfen, glaube ich, gehört haben oder ja Meinungsträgern gehört haben, dass man die Notsituation von Menschen nicht ausnutzen dürfe zur Mission. Ich bin absolut überzeugt vom Gegenteil. Ich glaube, dass sehr, sehr viele von den Flüchtlingen aus muslimischen Ländern eigentlich verunsichert sind bezüglich ihrer Zukunft hier in Deutschland und viele auch verunsichert sind bezüglich ihrer eigenen Religion, von der sie ja teilweise sehr bizarre Auswüchse in ihren Heimatländern sehen mussten. Ich glaube, dass das die ideale Situation ist, das Evangelium zu verkünden. Da halte ich es für das Gebot der Stunde, dass die Kirchen nach Mitteln und Wegen suchen, Glaubensgrundkurse, Gottesdienste, Glaubenseinführungen in den einschlägigen Sprachen anzubieten. Genau das wird der optimale Nährboden für eine zu leistende Integrationsarbeit sein.
Mhm. Was müsste denn da Ihrer Meinung nach beachtet werden, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt in unserer Gemeinde Muslime einladen, wir unterrichten jetzt in arabischer Sprache den Katechismus oder so?
Also erstmal ist entscheidend wichtig, alle Kulturen außerhalb von Westeuropa sind in der Regel bedeutend beziehungsorientierter als bei uns. Das gilt auf jeden Fall für den gesamten Nahen Osten. Wenn man dort mal war, wenn man dort gereist ist, ist man erstaunt über die unglaubliche Offenheit, unglaubliche Gastfreundschaft. Das ist der zentrale Wert. Diese Leute kommen nicht einfach nur, weil sie was auf einem Flyer lesen oder auf einem Plakat. Es läuft über persönliche Bekanntschaft. Deswegen bin ich skeptisch über diese Welle auch von Angst, die viele Leute haben. Der Islam kommt, ja, ich glaube, dass die Politik viel klarer in Blick noch nehmen müsste, was muss passieren, dass die wachsende Zahl von Muslimen in Deutschland nicht dazu führt, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht. Das sehe ich absolut klar. Aber wenn das dazu führt, dass wir den einzelnen Muslimen, denen wir begegnen, gegenüber verschlossen und weniger herzlich sind, dann haben wir wirklich ein Problem. Das heißt, das Gegenteil müsste passieren. Wenn Sie eine verschleierte Frau sehen, wenn Sie einen muslimischen Mann sehen, gehen Sie besonders herzlich auf die Person zu, besonders offen auf die Person zu. Schauen Sie nach Mitteln und Wege, jemanden zum Essen einzuladen oder irgendwie gemeinsam zu essen, gemeinsam Kaffee zu trinken und zu reden. Das ist der erste und entscheidende Punkt. Es läuft alles über Beziehung. Es läuft über persönliche Einladung, über persönliches sich kennenlernen. Zweitens, es läuft über Respekt. Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass der Islam das Gleiche lehrt wie das Christentum und eigentlich egal ist, überhaupt nicht. Jetzt kommt das Aber, Muslime haben wirklich was von Gottesfurcht verstanden und von einer Wertschätzung ihrer Religion. Wir werden Muslime überhaupt nur erreichen können, wenn wir grundsätzlich ihre Religion oder ihre religiöse Haltung wertschätzen. Das heißt nicht, dass wir sie für richtig halten und sagen, wir stimmen in allem zu. Aber da muss ein Klima sein von, ich will kennenlernen, was ihr sagt, von Authentizität und von Wertschätzung. Jetzt kommt es drittens, aber drittens, wir müssen und sollen klar zu unserem Glauben stehen. Die meisten Muslime verstehen das überhaupt nicht, warum wir Christen so verklemmt sind, über unseren Glauben zu reden. Im Nahen Osten spricht jeder über den Glauben. Religion ist überall präsent. Wir Christen zeigen unseren Glauben so gut wie gar nicht. Und das ist für Muslime in der Regel, oder wäre für Muslime in der Regel überhaupt kein Problem, wenn wir unseren Glauben bekennen. Das heißt, wenn ein Helfer in einer Flüchtlingsunterkunft, in einer Erstaufnahmestelle, ein Polizist, jemand im Krankenhaus deutlich klar sagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus, wird der Muslim sagen, oh, interessant, ich dagegen bin Muslim und so. Aber so fängt ein Gespräch an. Das heißt, klares Bekenntnis zu Jesus Christus wird in der Regel bei Muslimen Nachfragen und Interesse, auf jeden Fall aber Respekt wecken. Man muss niemandem das Evangelium draufdrücken, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber es wird viele geben, die interessiert sind. Wir erleben das momentan überall im deutschsprachigen Raum, dass Muslime offen sind fürs Evangelium, dass sie mehr wissen wollen. Und genau für diese Leute müssen wir Angebote haben.
Wenn wir jetzt nochmal absehen oder unseren Blick etwas weiten auf die politische Situation, Sie machen da Politik ja auch Vorwürfe, zum Beispiel, dass Deutschland bisher jetzt die Tore zu weit aufgemacht hat. Stimmt das so?
Also ich würde mal sagen, man muss unterscheiden. Wir haben eine Welt von großer Ungerechtigkeit. Wir haben eine Welt, in der manche Länder im Westen, einfach wo Leute das Dutzendfache oder manchmal sogar das Hundertfache von Einkommen haben von Leuten in anderen Ländern. Das ist ein Problem. Wir haben eine EU, wo es offene Grenzen gibt. Das funktioniert aber nur, weil es innerhalb dieser EU einen Konsens von gewissen Werten und von gewissen Maßstäben gibt. Wir können das aber nicht eins zu eins auf die ganze Welt übertragen. Wenn wir sagen würden, jeder Mensch auf der Welt, der gerne in Deutschland leben würde, darf nach Deutschland einreisen, also das ist ja bizarr, also keine Ahnung, wie das gehen soll. Jetzt sagen wir natürlich, okay, wir laden nicht jeden ein, sondern nur Flüchtlinge, alles klar, aber dann sprechen wir schon von einer Qualifikation. Und was wir momentan haben, diese Politik der komplett offenen Grenzen schafft viele Probleme, nicht nur für unser Land, sondern auch für diese Leute. Also zu sagen, wir haben eine Einladung an jeden zu kommen, so wird es in vielen Ländern verstanden. Deutschland will, dass ihr kommt. Deutschland braucht Arbeitskräfte. Ja, wir brauchen schon Arbeitskräfte, aber in ganz bestimmten Segmenten. Und wir brauchen ganz bestimmte Leute, die ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen. Das heißt, wir ermutigen unbewusst Leute, sich auf eine extrem gefährliche, extrem kostspielige Reise zu machen, die sie komplett entwurzelt aus ihrer Sprache, aus ihrer Kultur, aus ihrer Heimat, um nach Deutschland zu kommen, wo die Chance extrem groß ist, dass ihre Erwartungen massiv enttäuscht werden. Erstmal schon ihre Erwartungen an das, was sie wirklich geboten bekommen und auch aber die Erwartungen an das, wie sie sozial andocken. Denn von diesen Leuten, die kommen, muss man überlegen, okay, wie viele werden wirklich in gut bezahlten, qualitativen, qualifizierten Jobs landen, wie viele werden das aufgrund ihrer Ausbildung überhaupt kommen und wie viele werden eher im untersten Segment irgendwie überleben. Und das ist sicherlich nicht der Grund, warum sich die Leute aufgemacht haben. So, das zweite Problem ist, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland kommen. Es gibt die Familien, die wirklich buchstäblich unter dem Bombenhagel von Syrien geflohen sind. Und dann gibt es Leute, die in einem anderen Land leben, wo einfach die Jobaussichten schlecht sind und das Leben nicht so toll ist. Jetzt der Punkt ist, wenn die erst in Deutschland ausgesiebt werden, haben wir einfach ein Riesenproblem und haben die Leute ermutigt, erstmal ihre Heimat zu verlassen und so viel Geld in die Hand zu nehmen, sich auf extrem große Gefahren einzulassen. Das ist eine Politik und ein Signal, das keinen von beiden Seiten hilft. Das ist auch eine, die wesentliche Frage unbeantwortet lässt, nämlich das ist die Frage, wie kann überhaupt die Integration von so vielen Menschen aus einem anderen Kulturkreis in unsere Gesellschaft gelingen. Die Frage ist nicht geklärt. Da muss man sagen, okay, in den 90er Jahren kamen Tausende oder Zehntausende von Flüchtlingen aus dem Libanon. Muss man fragen, okay, wie gut ist die Integration da gelungen? Wir haben jetzt schon in gewissen Städten gewisse Parallelstrukturen, was die Justiz betrifft. Wir haben nicht direkt No-Go-Areas, sowas gibt es aber eher dann in Großbritannien oder in Frankreich. Die Politik müsste fähig sein, eine Antwort zu geben, was garantiert, dass das, was mit Zehntausenden nicht geklappt hat, jetzt auf einmal mit Hunderttausenden klappen sollte. Mhm. Was ist der Plan? Und diesen Plan sehe ich nicht. Und ich glaube, diesen Plan sehen ganz viele Menschen nicht. Und dadurch werden sie verunsichert und dadurch werden sie auch in das Lager von irgendwelchen rechten Leuten getrieben. Ja? Da reicht es aber nicht nur auf die Rechten zu schimpfen und zu sagen, ja, weiß ich nicht, die Pegida sind schuld oder die AfD sind schuld. Die Frage ist, warum laufen die Leute dahin? Ich behaupte, viel weniger würden hinlaufen, wenn sie das Gefühl hätten, dass reale Gefahren deutlich in den Blick genommen werden.
Also da braucht es langfristige Pläne, wie Sie sagen. Andererseits gibt es natürlich auch schon Instrumente, die nötig sind, damit Integration gelingen kann. Was fordern Sie da? Wie müssen die Flüchtlinge auch an die Pflichten in Deutschland erinnert werden?
Da gibt es jede Menge gute Ideen, da bin ich überhaupt nicht genug im Fach, um das auf den Punkt bringen zu können. Das fängt an mit einfach stärker verpflichtendem Unterricht, auch in Staatskunde oder in freiheitlich-demokratischer Grundordnung, praktisch von Anfang an, dass die Leute deutlicher wissen, wenn ihr nach Deutschland kommt, in was hinein erwarten wir, dass ihr euch integriert. Das hat nicht nur mit Sprache zu tun, sondern es hat tatsächlich mit Kultur zu tun. Und ich denke, bis dann so der Elefant im Raum, den keiner sehen will, ist die schlichte Tatsache, dass der Islam eine sehr stark kulturell prägende Kraft ist. Der Islam ist nicht nur eine Religion, prägt das gesamte Leben, auch die politischen Vorstellungen, die Rollenvorstellungen, die Hierarchievorstellungen von Menschen. Wir müssten viel klarer benennen, wie sind die Spielregeln für einen Islam im aufgeklärten Deutschland. Das ist nicht intolerant und das ist auch nicht, die Leute müssen ihre Kultur verleugnen, das ist nicht der Punkt, sondern es ist das deutliche Aussprechen von Spielregeln. Und es kann nicht sein, dass Muslime nach Deutschland kommen und sagen, jetzt müsst ihr euch nach unseren Spielregeln richten, jetzt müssen die Schweine also die Schweinespardosen, Glücksspardosen aus der Sparkasse raus, weil uns das Anstoß erregt, oder jetzt muss es gesonderte Badezeiten geben für Muslime und Nicht-Muslime. Es muss genau andersrum sein. Es muss heißen, wenn ihr nach Deutschland kommen wollt, bedeutet das, eure Kinder werden von Frauen unterrichtet, ihr geht in Badeunterricht, ihr fahrt auf dem Skilager, wo es normal ist, dass Jungs und Mädchen miteinander Zeit verbringen. Es ist in unserer Gesellschaft normal, dass Alkohol getrunken wird, dass Wegkreuze an der Seite stehen, dass Schweinefleisch gegessen wird. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr damit leben könnt, wenn ihr euch da hinein integrieren wollt, dann herzlich willkommen. Andernfalls empfehlen wir eher, dass ihr in einem muslimischen Land Zuflucht sucht.
Das waren jetzt einige Anstöße für ein Umdenken im Umgang mit der derzeitigen Flüchtlingskrise. Vielleicht zum Schluss nochmal, Johannes Hartl. Was ist, vielleicht kann man es auf den Punkt bringen, Ihre größte Sorge angesichts dieser derzeitigen Krise? Was ist auf der anderen Seite die größte Hoffnung, die Sie sehen?
Ich bin eigentlich nicht in erster Linie von Sorge getrieben. Ich glaube, dass Gott mit jeder Situation einen Plan verfolgt. Und meine größte Hoffnung ist eigentlich die, dass viele Menschen in Deutschland umdenken über die Frage, wer sind eigentlich unsere geistlichen Wurzeln. Die geistlichen Wurzeln, damit meine ich nicht ein Nationalstaat, der kann das nie sein, da landet man in irgendeiner rechten Ecke, sondern was zeichnet uns als christliches Europa aus? Wir haben eine wunderbare Geschichte, auch von mühsam errungenen Siegen, von mühsam errungenen Einsichten. Wie kann es sein, dass in Europa die Wissenschaften gedeihen konnten? Wie konnte es sein, dass Demokratie mühsam entstehen konnte, dass Menschenrechte mühsam etabliert werden konnten? Meines Erachtens sind es zutiefst christliche, biblische Werte, die sich da nach Jahrhunderten von Kämpfen langsam den Weg gebahnt haben. Und ich glaube nicht, dass wie soll man sagen, eine postmoderne Beliebigkeitsgesellschaft überhaupt geistlich dem Islam was entgegenzusetzen hat, sondern die einzige Anfrage, die der Islam an uns stellt, die einzige Antwort auf diese Anfrage unsererseits müsste schauen, was sind unsere geistlichen Werte, worauf sind wir stolz, was ist der Schatz, den wir tragen, und von diesem Schatz sollten wir freudig erzählen. Jetzt, was ist meine Sorge? Ich sehe es realistisch. Ich glaube nicht, dass das automatisch in einem großen Umfang passieren wird. Ich sehe im Moment auch kein großes Gegensteuern von der Politik. Deswegen befürchte ich, dass die Symptome, die man in Frankreich oder in Großbritannien sieht, also das Anwachsen von Parallelgesellschaften, von Parallelstrukturen, dass auch das in Deutschland passieren wird. Davon gehe ich aus und es wird etliche Probleme mit sich bringen. Meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass das wiederum die Gesellschaft und die Politik zum Umdenken bringt, zu einer Haltung von herzlicher Offenheit, die aber weiß, wo man selber steht. Ne? Wenn man selber weiß, wer man ist, kann man gut auf den anderen zugehen. Wenn man selber nicht weiß, wer man ist, wird es schräg. Und ich glaube, dafür ist das, was auch das christliche Erbe von Europa ausmacht, viel zu kostbar, als dass wir das verleugnen sollten.
Also, dass sich unser Land wieder auf sein christliches Erbe besinnt, das ist eine Chance in der derzeitigen Flüchtlingskrise. Darüber haben wir mit Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, ein herzlicher Dank geht auch an Ulrich Schwab für dieses interessante und kurzweilige Interview mit dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, dem Buchautoren Dr. Johannes Hartl. Das war auch schon wieder die heutige Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Vor diesem interessanten Interview haben wir heute bereits mit Pastor Dr. Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz gesprochen, der in seiner evangelisch-lutherischen Pfarrei bereits über 600 Muslime taufen durfte. Wer diese Sendung gerne noch einmal hören möchte oder wer mittendrin reingeschaltet hat und sie von Anfang an hören möchte, der kann sie gerne bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921 120. Und auch im Internet kann sie auf unserer Webseite heruntergeladen werden, und zwar unter horeb.org und dann unter den Podcasts, und zwar zur Sendung Grundkurs des Glaubens. Bei Ihnen bedankt sich fürs Hören ganz herzlich Ihr Leon Bichler, und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind beim Grundkurs des Glaubens. Mit dem weiteren Programm wünsche ich Ihnen noch viel Freude und geistigen Gewinn.